Also der Vorgang lässt sich rekonstruieren bisher nur auf Grundlage von Videos, die durchs Internet gehen. Also was passiert ist, ist was schon oft oder muss man sagen regelmäßig passiert, dass große Gruppen von Asylsuchenden versuchen, den Grenzzaun zu überwinden von Marokko nach Melilla, um dann in Melilla einen Asylantrag zu stellen für Spanien oder die EU. Und bei diesem Versuch, der immer von der sowohl von der spanischen als auch von der marokkanischen Polizei zu unterbinden versucht wird, kam es eben dazu, dass 37 Menschen mindestens umgekommen sind. Und wie genau, das müssen Untersuchungen zeigen, wie eigentlich die Leute alle umgekommen sind. Aber was passiert ist, ist, dass beim Versuch, über den Zaun zu klettern, einige runtergefallen sind. Es hat wohl auch eine kleine Panik gegeben oder so, an der aber die Behörden überhaupt nicht unbeteiligt waren. Also es gibt Videos, die zeigen, wie die Polizei, sowohl die spanische als auch die marokkanische, mit Tränengas und Steinen auf Leute schießt oder wirft, die gerade versuchen, über den Zaun zu klettern, sodass also in Kauf genommen wird, wenn nicht beabsichtigt, dass sie diesen 7 Meter hohen Zaun runterfallen. Auch als in diesem Zaungeflecht, es sind 3 Zäune hintereinander, bereits Panik ausbricht und die Flüchtlinge eng gedrängt da versuchen durchzukommen, wird noch Tränengas reingeschossen, was ja nicht gerade die Situation vereinfacht. Ja, und dann sind in diesem Zusammenhang eben einige gestorben. Es wurde geprügelt von Seiten der Polizei, vielleicht wurden auch einige totgeschlagen. Und Augenzeugen haben auch berichtet, also Flüchtlinge, die es geschafft haben, nach Melilla zu kommen, haben berichtet, dass viele einfach liegen gelassen wurden für Stunden in der Sonne, die bewusstlos waren oder so, in der marokkanischen Junisonne, muss man sagen, und kein Polizist erste Hilfe geleistet hat, kein Krankenwagen sofort kam oder so, sodass am Ende mindestens 37 tot waren.
Die Gewalt ging also von beiden Seiten aus, sowohl von der spanischen Polizei wie auch von der marokkanischen.
Ja, das ist sicher, das ist bestätigt. Das ist auch immer so und wird auch unumwunden zugegeben. Man versucht quasi, das immer zu rechtfertigen, indem man eine Gewalt von Seiten der Flüchtlinge konstruiert irgendwie. Da versucht man Bilder zu produzieren, weil natürlich die Flüchtlinge versuchen, irgendwie in die Exklave reinzukommen. Wenn man dafür an einem Polizisten vorbeirennen muss und den vielleicht umstoßen muss, dann wird das auch passieren. Und daraus konstruiert man dann Anlässe, dass diese Gewalt irgendwie gerechtfertigt sei und in Wirklichkeit von den Flüchtlingen ausging. Aber es ist also glasklar, dass die von beiden Polizeieinheiten ausging, sowohl von der marokkanischen Gendarmerie und von der spanischen Guardia Civil.
Nun ist ja dieses Vorkommnis nicht allein. Diese Geschichten ereignen sich ja in richtiger Regelmäßigkeit, sowohl bei Melilla wie auch bei Ceuta.
Ja, da haben Sie recht. Also in dieser Größenordnung und so nah am Zaun gibt es keine mir bekannten Präzedenzfälle, die diese Größenordnung haben. Aber dass immer wieder Flüchtlinge sterben beim Versuch, die Grenze zu übertreten, ist bestätigt, passiert immer wieder. Im Fall von Melilla habe ich den muslimischen Friedhof der Stadt besucht. Dort werden die dann, wenn sie umkommen beim Versuch, bestattet mit anonymen Grabsteinen quasi. Und es kommt immer wieder vor, dass Einzelne sterben. Es gab 2014 mal ein ähnlich großes Massaker, bei Ceuta allerdings, wo versucht wurde, schwimmend in die Exklave reinzukommen. Dann wurde hinterher auch zugegeben, dass geschossen wurde, sowohl mit scharfer als auch mit Gummimunition auf die im Wasser schwimmenden Flüchtlinge, sodass mindestens 14 ertrunken sind beim Versuch, reinzuschwimmen und reinzukommen 2014. Was ein bisschen frappierend ist, ist, dass 2014 gab es eine vergleichsweise große Debatte hinterher. Also gerade in der spanischen Öffentlichkeit wurde das dann breit diskutiert, was man ändern muss und wer hier zur Verantwortung zu ziehen ist, weil es überhaupt nicht selbstverständlich war, dass man so viele Tote in Kauf nimmt. Während aber bei diesem Massaker die spanische Öffentlichkeit ziemlich still war, auch überhaupt die europäische Öffentlichkeit. Ich kann mich auch an kein großes Statement, keine Skandalisierung von Seiten der Bundesregierung erinnern. Das hat es auch nicht gegeben. Ich denke, der Unterschied ist, dass damals die Sozialdemokraten, also PSOE in Spanien, in der Opposition waren und nicht an der Macht, sodass sie sich da inszenieren konnten als diejenigen, die humaner mit solchen Situationen umgehen würden. Aber jetzt regiert eben die Sozialdemokratie. Pedro Sanchez regiert. Jetzt ist er selber verantwortlich für vergleichbare Politik und die Debatte bleibt aus.
Nun werden ja vermutlich die konservativen und rechten Parteien in Spanien wie auch in den beiden Enklaven davon profitieren.
Ja, sie versuchen es auf jeden Fall. Also in den Enklaven sind die rechten Parteien ohnehin ziemlich stark. Die als Beamtenstädte quasi, wo es viel Polizei gibt und viel Militär, ist das vielleicht auch naheliegend. Ich denke, das stimmt schon, dass die Rechten versuchen, ihr Narrativ zu stricken, dass quasi ihre Grenzen bedroht seien von den Flüchtlingen, die versuchen, in die Exklaven zu kommen. Und die werden versuchen, davon zu profitieren. Auf der anderen Seite denke ich, dass auch Pedro Sanchez Angst hat, dass also die Sozialdemokraten Angst haben, dass die Rechten davon profitieren und deswegen selber eigentlich eine so rechte Position einnehmen zu diesem ganzen Sachverhalt, dass sie ja versuchen, da um rechte Stimmen auch zu werben.
Nun haben wir diese Enklaven in Marokko auch eine sehr faschistoide Vergangenheit. Ich denke daran, dass Franco aus Melilla begonnen hat, gegen die republikanische Regierung damals in Spanien zu putschen. Weshalb?
Ja, das stimmt. Also Franco war vor Beginn des Bürgerkriegs General in Melilla und hat, das ist eigentlich eine Sache, die viel mehr Bekanntheit eigentlich haben müsste, das weiß man kaum. Es gab zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also 1921 bis 26, die sogenannten Riffkriege. Also das war ein Teil der spanischen kolonialistischen Bemühungen quasi Nordafrika bzw. Marokko als eigene Einflusssphäre, als Kolonie zu gewinnen. Und während dieses Krieges, 21 bis 26, der auch sehr blutig war, wo auch übrigens die spanische Seite bisweilen große Verluste einstecken musste, der wurde eben sehr blutig geführt und auch Deutschland hatte da eine unrühmliche Rolle, weil als nämlich die Riffrepublik 1923 ausgerufen wurde in Marokko, in der Umgebung von Melilla, also dass quasi die Einheimischen dieser Gegend versuchten, eine unabhängige Republik auszurufen. Diese wurde dann von Spanien, muss man sagen, vernichtet unter Mithilfe von dem Unternehmer Hugo Stolzenberg. Das ist jetzt der Link zu Deutschland, ein Hamburger, der den Versailler Vertrag umgehend Giftgas produziert hat bei Madrid und den Spaniern zur Verfügung gestellt hat, die dann einen gigantischen aerochemischen Krieg geführt haben gegen diese Riffrepublik. Bis heute gibt es da Nachwirkungen, gesundheitliche, in diesen Gebieten. Und in diesen Kriegen, da war Franco General. Also Franco war, sie kommt aus dieser Tradition. Es gab auch bis vor kurzem noch eine Franco-Statue in Melilla, die wurde jetzt erst vor wenigen Jahren, es wurde die abgebaut, weil quasi mit der Rechtfertigung, dass Franco dort General war und quasi noch nicht der faschistische Diktator, was natürlich irgendwie eine seltsame Begründung ist. Und aus diesen Kriegen geht Franco hervor und dann vor 36 wurden dort, also vor Beginn des spanischen Bürgerkriegs, wurden dort dann die Exklaven als erstes von dem putschenden Militär erobert und von dort ging dann der Bürgerkrieg auch aus, sich nach Norden vorarbeitend. Also die symbolische Verbindung zwischen Melilla und dieser faschistischen Episode ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, wie auch nicht von der Kolonialvergangenheit Spaniens. Wobei, das kann ich vielleicht noch hinzufügen, die Gründung der Exklave von viel früher datiert. Also 1497 war bereits, also im 15. Jahrhundert, wurde die Exklave von Spanien erobert, die Stadt gegründet sozusagen. Also dass die eher für die, wenn man das jetzt so historisch einteilen möchte, würde ich sagen, eher für das spanische sogenannte goldene Jahrhundert irgendwie steht, also für die Reconquista, die Rückeroberung, in Anführungszeichen Rückeroberung Spaniens von den Muslimen, die dort waren. Und als quasi dieses spanische, christliche, selbstbewusste Königreich begann sich zu etablieren, denn diese Zeit fällt auch die Eroberung oder Gründung, wie man will, Melillas, die Kolonialzeit im engeren Sinne, datiert dann eben später.
Nun genießen ja die beiden Sklaven eine gewisse Autonomie innerhalb Spaniens. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, das ist ein bisschen kurios. Die beiden Exklaven haben den Status sogenannter autonomer Städte und sind damit quasi gleichgesetzt den Autonomieregionen Spaniens, wie auch Katalonien oder das Baskenland. Das heißt, es gibt in vielerlei Hinsicht Autonomie, sind autonomer beispielsweise als deutsche Bundesländer, sodass quasi diese sehr kleine Stadt Ceuta oder diese kleinen Städte Ceuta und Melilla, die ja ungefähr 85.000 Einwohner nur haben, innenpolitisch den Rang eines Bundeslandes, einer Autonomieregion haben und deswegen auch ein gewisses Gewicht in der spanischen Innenpolitik.
Weshalb wurden diese beiden Städte nicht Teil Marokkos nach der Unabhängigkeit von 1956? Ich denke zum Beispiel an Tanger, da hat es ja auch funktioniert.
Ja, das stimmt. Da muss man sagen, das ist einfach das Ergebnis des Machtkampfs damals zwischen Spanien und Marokko, würde ich sagen. Wobei ich auch kein Historiker bin, vielleicht gibt es da detailliertere Erklärungen. Aber es war für Spanien aufgrund der eben angedeuteten Geschichte auch selbstverständlich, dass diese Exklaven spanisch bleiben mussten. Und Marokko hat das bis heute nicht anerkannt, also hätte bis heute gerne diese Exklaven oder diese Städte als marokkanisches Staatsgebiet. Aber die durchgesetzte Lesart der Geschichte sagt eben eher, dass das zwei spanische Städte sind und keine Kolonien, wie beispielsweise die Westsahara, die ja bis 75 eine spanische Kolonie war und auch als solche von der UN deklariert wurde, während die beiden Städte auch aus UN-Sicht wie es auf dieser Liste der UN heißt, keine nicht selbstverwalteten Gebiete. Also es ist keine Kolonie, die man noch entkolonisieren müsste, sondern eine spanische Stadt. Interessant ist von der, weil Sie die Staatsgründung Marokkos angesprochen haben. Das hatte für die Gesellschaft in den Exklaven eine ziemlich große Bedeutung, insbesondere für die Melienser und Melienserinnen marokkanischer oder muslimischer Herkunft oder Religion, weil die sich dann entscheiden mussten, spätestens dann in den 80er Jahren, als Spanien der Europäischen Gemeinschaft beigetreten ist, ob sie eigentlich spanische oder marokkanische Pässe haben wollen oder gar keine. Und 1956, als Marokko gegründet wurde, haben sich viele aus vielleicht damals sehr verständlichen Gründen dafür entschieden, marokkanische Pässe zu haben. Einige bekamen auch gar keine, sodass als dann 1986 Spanien der Europäischen Gemeinschaft beigetreten ist, plötzlich Teile der meliensischen Stadtgesellschaft, die ganz normal Teil dieser Stadt sind, plötzlich keine spanischen Pässe hatten, was plötzlich Relevanz hatte, weil der spanische Pass ein EU-Pass war. Dann folgten in den 80er Jahren große, auch blutige Auseinandersetzungen darum, Kämpfe darum, dass die Zehntausenden Menschen, die in Melilla schon immer gelebt und gearbeitet haben, auch spanische Pässe bekommen und Spanisch sprechen, muttersprachlich und so weiter. Diese Episode wird heute als Década Negra, also als schwarze Dekade, in Erinnerung behalten, weil das eben so ein großer blutiger Kampf und eine große blutige Auseinandersetzung war, wo auch viel Chauvinismus oder Rassismus von den spanischen Behörden deutlich wurde, die Angst hatten, dass irgendwie nordafrikanisch-stämmigen Spanierinnen dann versuchen würden, diese Exklaven zu übernehmen und irgendwie die Spanischheit dieser Städte in Frage zu stellen, sodass sie dann auch versucht wurden, rauszuhalten quasi aus der spanischen Gesellschaft, und es wurde versucht, ihnen keine Pässe zu geben, was aber dann 1986 eben gelang, dass sie die spanische Staatsbürgerschaft sich erkämpften, die Leute dort.
Trotzdem arbeiten ja viele Marokkaner in Melilla. Also ja. Die kommen täglich wahrscheinlich über die Grenze. Wie stellt sich die Situation dieser Menschen dar?
Ja, das ist ein sehr interessantes Feld auch. Also Spanien hat mit Marokko ein sogenanntes Freundschaftsabkommen, beziehungsweise Melilla mit den angrenzenden Regionen, mit Nador zum Beispiel und den anderen angrenzenden Städten, was beinhaltet, dass die Bewohner dieser Gegenden mit dem Personalausweis, also quasi ohne Reisepass, ohne Visum, die Grenze überqueren können, und solange sie dann bis 22 Uhr, glaube ich, abends die Stadt wieder verlassen haben, können also Marokkaner aus den angrenzenden Städten nach Melilla reinpendeln. Das hat dazu geführt, dass quasi die ganze, könnte man analytisch sagen, die ganze Arbeiterklasse dieser Stadt quasi importiert wird. Also die Städte sind so ökonomisch betrachtet vor allem Beamtenstädte, also die Gelder kommen aus Madrid oder Brüssel und unterhalten dort eben so einen großen Beamtenapparat, Verwaltung, Polizei, Lehrer und so weiter. Und alles, was Arbeiten sind, also in der Gastronomie oder in Werkstätten oder auf dem Bau und so, diese Sachen werden zu großen Teilen von Marokkanern gemacht, die zu Zehntausenden täglich in die Exklave reinpendeln. Und das bedeutet für die eben natürlich zunächst mal Nachteile, weil sie keine nicht mit der spanischen Staatsbürgerschaft verbundene arbeitsrechtliche Sicherheiten haben und auch sonst vor, könnte man sagen, Überausbeutung und Schwarzarbeit und so nicht unbedingt geschützt sind. Auf der anderen Seite bedeutet die Möglichkeit, in der Exklave zu arbeiten, eine Möglichkeit, sich und seiner Familie einen Lebensunterhalt zu verdienen, was in den Städten, die um Melilla rum sind, tatsächlich vielleicht der oder einer der relevantesten Faktoren ist, um dort den Lebensunterhalt zu bestreiten. Deswegen war auch im Zuge der Corona-Pandemie, als die Grenze geschlossen wurde, war das eine Katastrophe, nicht nur für die Stadt, der quasi jetzt alle Arbeitskräfte gefehlt haben, sondern auch für die Marokkaner, denen mit einem Schlag die Lebensgrundlage weggefallen ist für zehntausende Familien. Was einfach zeigt, wie ungleich dieses Arrangement auch die verschiedenen Gruppen vor so sozialen Härten schützt.
Kommen wir zurück zu den Geschehnissen Ende Juni. Woher stammen denn die meisten Asylsuchenden?
In dem Fall stammen wohl die allermeisten aus dem Südsudan. Als ich zum Beispiel im März dieses Jahr in Melilla war, gab es auch einen sehr großen Ansturm, wo auch einige Dutzend es geschafft haben, nach Melilla zu kommen, mit denen ich zum Teil auch sprechen konnte. Und die kamen auch aus dem Niger oder aus dem Tschad. Aber der Sudan ist im Moment ein Land, wo viele ausreisen, wo viele fliehen. Und das hat natürlich mit dem Konflikt zu tun, der dort schwelt, aber auch mit einer Hungersnot, die dort ausgebrochen ist, produziert von seit 2020 dem Umgang mit der Corona-Pandemie, den zusammenbrechenden Lieferketten und so weiter. Jetzt aber auch mit dem Krieg in der Ukraine, wo ja bekanntlich Probleme gibt mit dem Weizenexport und die Lebensmittelpreise schwanken und so, sodass die kann man schon so sagen, sich zeigt, wie die Kosten, die sozialen Kosten dessen, was in Europa entschieden wird und in Europa passiert, getragen wird, in diesem Fall in Ostafrika, im Sudan, wo sich die Leute dann auf den Weg machen müssen, um nach Europa zu kommen.
Sie hatten ja vorher erwähnt, dass von beiden Seiten die Polizei, sei es die Guardia Civil, wie auch die marokkanische Polizei, diese Menschenrechtsverletzungen an den Flüchtlingen begangen haben. Heißt das, dass es eine konkrete Zusammenarbeit gibt, auch im Bereich des sogenannten Pushbacks von Flüchtlingen?
Ja, absolut. Die Zusammenarbeit zwischen Spanien und Marokko auf der Ebene der geheimdienstlichen Zusammenarbeit und der Dschihadismusbekämpfung und so, wurde mir von Polizisten in Melilla berichtet, laufe sehr gut. Gleichzeitig gibt es sowohl eine Zusammenarbeit als auch einen Machtkampf so ein bisschen zwischen Spanien, Europa und Marokko bezüglich des Umgangs mit Flüchtlingen. Also es ist belegter Fakt, dass EU-Gelder in großen Summen nach Marokko fließen, um die Migrationsströme zu steuern und die Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Also das heißt, es gibt beispielsweise auf marokkanischer Seite, also quasi jenseits des meliensischen Grenzzauns, gibt es einen zweiten Grenzzaun, der von den marokkanischen Behörden gebaut und betrieben wird und der aus der EU finanziert ist. Also das führt auch zu so grotesken Phänomenen, wie beispielsweise, dass wenn aus menschenrechtlichen Erwägungen der Stacheldraht oder der NATO-Draht abgebaut wird, was neulich passiert ist, auf der spanischen Seite des Zauns quasi, da obendrauf ist jetzt kein Stacheldraht mehr, kein NATO-Draht, auf der marokkanischen Seite, aber also wenige Meter von dem spanischen Zaun entfernt, ist aber ein marokkanischer Zaun und der ist von Europa bezahlt und hat immer noch Stacheldraht, weil sich da Europa eben den Blick abwendet und offenbar ist uns da jedes Mittel recht, um die Flüchtlinge abzuwehren. Es gibt diese Zusammenarbeit also definitiv. Es gibt auch umgekehrt natürlich den Versuch von Marokko, das als Druckmittel zu verwenden, um auf geopolitischer Ebene Zugeständnisse zu erpressen. Behauptet man, man bräuchte mehr Geld und so weiter, um die Flüchtlinge aufzuhalten, und Europa lässt sich eben auch erpressen. Also der Westsahara-Deal, über den wir vielleicht auch noch sprechen können, ist auch eine Folge davon, dass es Marokko gelungen ist, mit Migration Spanien und Europa zu erpressen.
Kann man diese Praxis vergleichen mit ähnlichen Praktiken in Bezug auf Libyen und der Türkei?
Ja, also vergleichen kann man die sicherlich. Also was gleich funktioniert oder analog ist, dass Europa versucht, die Flüchtlingsabwehr, wie man das zynisch nennen kann, zu externalisieren. Das heißt, man bezahlt Anrainerstaaten, die Regierung in der Türkei, da ging es ja nach 2015 um die syrischen Flüchtlinge und auch in Libyen, wobei da auch parastaatliche Strukturen bezahlt und finanziert werden, um die Flüchtlinge außerhalb von Europa zu halten und zu sammeln. Das ist jedenfalls ein, würde ich sagen, eine klare Parallele und das zeigt auch, dass die europäische Strategie genau das ist. Man möchte die Flüchtlinge außerhalb von Europa, knapp außerhalb der europäischen Grenze aufhalten. Gleichzeitig gibt es natürlich auch gewisse Unterschiede. Beispielsweise ist in Libyen, gibt es ja große Lager, die teilweise auch von Europa finanziert werden, wo Flüchtlinge unter katastrophalen Bedingungen untergebracht sind, bevor sie dann versuchen, übers Mittelmeer nach Italien oder Europa zu kommen. In Melilla natürlich ist dieser Gang übers Mittelmeer nicht die primäre Migrationsroute, sondern eben der Weg über den Zaun. Und es gibt dort auch in Melilla ein Flüchtlingslager, was allerdings auf spanischem Territorium ist und was auch quasi unter humanitären Gesichtspunkten ein bisschen besser ausgestattet ist als die libyschen Lager. Wer es also schafft, ins Ceti, so heißt es, zu kommen, der hat zum einen, kann er sich darauf verlassen, dass gewisse Misshandlungen und so weiter nicht stattfinden. Und gleichzeitig sind auch die Chancen, dann ein Asylverfahren zu bekommen, wenn man es erstmal geschafft hat, in dieses Lager auf spanischer Seite zu kommen, gar nicht so schlecht. Als ich im März dort war und es einige wenige hundert geschafft haben, in die Exklave zu kommen, wurden die Asylanträge innerhalb kürzester Zeit bearbeitet und auch alle bewilligt. Das zeigt auch den Zynismus und die Absurdität dieses Arrangements, dass die Menschen quasi mit Gewalt, notfalls umgebracht werden, aber jedenfalls mit Gewalt davon abgehalten werden, nach Europa zu kommen und einen Asylantrag zu stellen. Wenn sie es aber schaffen, wird ihnen schnell Recht gegeben und es zeigt sich, dass sie eigentlich ein Recht gehabt hätten, diesen Antrag zu stellen und auch bewilligt zu bekommen. Genau, das ist was ich in Melilla vielleicht besonders krass zeigt und während in Libyen noch das Mittelmeer dazwischen ist.
Solange sie nicht da sind, kann man sie als Rechtlose behandeln, aber wenn sie wirklich dann quasi in Europa sind, muss ja das Recht angewandt werden.
Richtig, da haben Sie völlig recht. Wenn man aber es nicht quasi bricht, wenn Sie haben die Pushbacks vorher angesprochen, da habe ich noch gar nicht zu gesagt. Es ist natürlich eine politische Aushandlung auch so ein bisschen, wann ein Migrant jetzt tatsächlich spanischen Boden betreten hat und deswegen Subjekt von Rechten auch ist und wann noch nicht. Und diese politische Aushandlung wird von der Deutungshoheit der Polizei dominiert. Also ist bei diesen Pushbacks, also das bedeutet einfach, dass jemand quasi schon spanisches oder europäisches Staatsgebiet betritt und dann aber direkt wieder zurückgedrängt wird. Es gab da auch einige Fälle, jetzt habe ich gelesen, im Mittelmeer, also dokumentierte Fälle, wenn auch das schon natürlich ein offenes Geheimnis ist, dass das ständig stattfindet, im Mittelmeer und aber auch am meliensischen Zaun. Dass also, wenn es Flüchtlinge schaffen, über den Zaun zu kommen, dass die Polizei sie dann entweder direkt mit Gewalt zurückdrängt und sie zwingt, wieder in den Zaun zurückzukehren oder über den Zaun zurückzugehen, oder sie werden festgenommen und der marokkanischen Polizei übergeben, die auch entgegennimmt, also auch das ist ein Deal zwischen den beiden Staaten, und dann werden die üblicherweise nach Südmarokko gefahren und dort irgendwo ausgeladen. Das sind also diese Pushbacks, die versuchen, die schon nach Europa gekommenen davon abzuhalten, ihr Recht in Anspruch zu nehmen und sie sofort wieder zurückzuschieben.
Zum Zeitpunkt dieses Massakers Ende Juni fand ja gleichzeitig der NATO-Gipfel, zufälligerweise in Spanien, also in Madrid, statt. Und dort wurde von spanischer Seite die Ausweitung des NATO-Schirms auf Ceuta und Melilla gefordert. Also geopolitisch doch eine äußerst gefährliche Forderung.
Ja, haben Sie völlig recht. Also, und vor allem ist es natürlich ein großer Zufall, dass ein so medienwirksames Massaker wie jetzt in Melilla ausgerechnet einen Tag, glaube ich, vor Beginn des NATO-Gipfels in Madrid stattfindet. Die Forderung der Spanier ist, genau wie Sie sagen, den NATO-Schirm auf die beiden Exklaven auszuweiten, was meiner Interpretation nach vor allem darauf zielt, die marokkanischen Ansprüche, diese Städte ein für alle Mal zu beenden und klarzustellen, dass hier spanisches Staatsgebiet und damit auch der NATO-Schutzschirm Wirksamkeit hat. Diese Argumentation wurde aber gefahren, indem man versucht hat, die Flüchtlinge, die versuchen, über den Grenzzaun zu kommen, als sogenannte hybride Bedrohung zu klassifizieren. Und das ist, denke ich, der Versuch, einen Begriff zu konstruieren, unter dem gleichermaßen Migration als auch militärische Angriffe oder so fallen. Also es ist der Versuch zu sagen, hier sieht man, es gibt eine Bedrohung unserer Grenze und unserer staatlichen Souveränität und unserer territorialen Integrität, all das wurde beim NATO-Gipfel gesagt. Und deswegen muss die NATO sich also für diese Südflanke, wie es heißt, verantwortlich fühlen und diese Städte mitschützen. Und das hätte natürlich die groteske Folge, dass in Zukunft, wenn das denn so käme, dass der NATO-Schirm ausgeweitet wird, dass Flüchtlinge, die versuchen, in die Stadt zu kommen, den NATO-Bündnisfall auslösen würden und das Militär an der Grenze auffahren würde, was scheint mir, nach dem, was passiert ist, scheint fast nichts mehr ausgeschlossen, aber das scheint mir so grotesk zu sein, dass das irgendwie nicht durchkommen kann. So.
Sie hatten es vorher schon mal kurz angesprochen, und zwar die Situation in der Westsahara. Da gibt es ja anscheinend einen Deal zwischen der Europäischen Union oder Spanien, und Marokko nach dem Motto, ihr haltet uns die Flüchtlinge und den Exklaven fern. Dafür anerkennen wir die marokkanische Besatzung der Westsahara.
Ja, genau so ist es. Also die Westsahara war bis 1975, also gar nicht so lange her, spanische Kolonie und wurde dann 1975 von quasi dem jungen Staat Marokko, der mit allem Selbstvertrauen eines jungen Staats quasi angetreten ist, wurde die entkolonisiert, kann man sagen, durch die sogenannte Marcha Verde, also der grüne Marsch, wird es in Spanien genannt, bei dem auf friedliche Weise Hunderttausende Marokkaner in die Westsahara hineingelaufen sind, marschiert sind und Spanien daraufhin gesagt hat, sie geben die Kolonie ab. Seither ist das Gebiet aber umstritten. Also es gibt die Polisario-Front, die quasi der bewaffnete Arm der saharauischen Unabhängigkeitsbewegung ist. Und es gibt eben dort eine indigene Bevölkerung, die Unabhängigkeit gerne hätte und insbesondere Unabhängigkeit von Marokko. Während aber Marokko eben dieses ganze Gebiet, was ja auch an Rohstoffen reich ist, für sich beansprucht. Und das war eben eine latente, gefährliche Situation seit einigen Jahrzehnten, also seit 75, bis dann in der Amtszeit von Donald Trump der amerikanische Präsident versucht hat, einen Deal einzufädeln, den er mit Marokko abgeschlossen hat, der unter anderem beinhaltete, dass Marokko Israel diplomatisch anerkennt, was dann auch geschehen ist, und dafür würde es die Souveränität über die Westsahara bekommen. Spanien hatte diesen Deal bis zu diesem Jahr nicht ratifiziert. Allerdings gab es jetzt im März, als ich zufällig in der Exklave war, einige sehr große Anstürme von mehreren tausend Flüchtlingen, die versucht haben, in die Exklave zu kommen. Und an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Und Anstürme dieser Größenordnung sind eigentlich selten, weil die marokkanischen Behörden, die marokkanische Polizei das üblicherweise verhindert. Also kleinere Gruppen und gut organisierte Gruppen und so schaffen es trotzdem, aber so große, also mehrere tausend Menschen an mehreren Tagen hintereinander, da kann man davon ausgehen, dass das ein bewusstes Wegsehen von Seiten der Marokkaner war. Es gibt übrigens auch Augenzeugenberichten von Flüchtlingen, die dabei waren, die das auch bestätigen, dass quasi die marokkanischen Behörden durchblicken lassen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, es zu versuchen. Sie würden ein bisschen wegschauen.